Radio Potsdam stellt die Regierung Brandenburgs vor und hier sitze ich jetzt mit der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle. Herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich sehr, mit Ihnen hier zu sein. Und sagen Sie, Sie wurden am 11. Dezember zum zweiten Mal als Ministerin vereidigt. War das irgendwie wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Sie oder wie haben Sie das empfunden?
Ach, das sind schon ganz besondere Momente, denn in der Politik ist es so, dass man das Vertrauen für einen gewissen Zeitraum bekommt. Ob jetzt als Abgeordnete, wenn man gewählt wird, oder als Ministerin, wenn man berufen wird. Und in eine zweite Legislaturperiode starten zu können für das gleiche Ressort, in dem man vorher schon Verantwortung getragen hat, ist was ganz Besonderes. Weil man dann auch weiß, dass man die Projekte, die man angeschoben hat, auch fortführen kann. Dass man dabei sein kann, wie sie sich entwickeln. Und insofern war es eine Mischung aus großer Freude, aber auch aus Demut und Verantwortungsbewusstsein. Das, was wir machen, hat ja immer Auswirkungen auf sehr, sehr viele Menschen und deshalb braucht es dafür zwangsläufig auch die Demut und natürlich auch ein bisschen Stolz. Also ich war ein bisschen stolz wie Bolle und ich glaube Mama auch.
Ach so, hast du dann mit der Mama ein paar Sektkorken knallen lassen oder wie war das?
Nein, meine Mutter war in der Tat bei meiner ersten Vereidigung dabei, bei der zweiten dann nicht mehr, aber sie hat das alles live am Fernsehen verfolgt in Frankfurt-Oder und hat natürlich auch kommentiert, wie ich aussah, wie das Kleid aussah und wie ich aussah, selbstverständlich.
Und was gab es da für Kommentare? Ich weiß es von meiner Schwiegermutter, die ist immer sehr argwöhnisch. Wie ist es bei euch?
Sie war zufrieden.
Ah, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben Sie ja direkt nach dem Studium Ihre politische Laufbahn begonnen, haben aber auch bei Potsdam Tanzt mal an den Turntables gestanden, ein paar Platten aufgelegt, bisschen Musik gemacht. Erste Frage natürlich gleich, was ist denn so Ihre Lieblingsmusik? Was hört eine Ministerin für Musik?
Also ich kann Ihnen gar nicht ein Lieblingslied sagen. Das ist so, wie wenn Sie mich nach meinem Lieblingsbuch fragen würden oder meiner Lieblingsfarbe. Ich glaube, es gibt immer unterschiedliche Lebensabschnitte, wo man unterschiedliche Musik hört und unterschiedliche Literatur liest und gegebenenfalls sogar unterschiedliche Farben trägt oder unterschiedliche Modestile. Ich war in diesem Jahr bei Ketka im Waschhaus und letztes Jahr bei Peter Fox. Ganz hervorragend, ganz großartig. Ich gehe aber genauso ab bei Kate Bush oder Rage Against the Machine. Es ist querbeet und bunt. Alles, was Rhythmus hat, alles, was wunderbar ist, alles, was mich berührt, finde ich schön und fange ich sofort an zu tanzen. Und im Übrigen, ich stand nicht nur an den Turntables bei Ihnen. Ich habe in diesem Jahr meine zweite Premiere gefeiert. Ich habe in einer Bütt gestanden als Biene Pummel Manja. Also so ein bisschen Selbstironie braucht man schon als Politikerin auch.
Na, für mich als Kölner ist das natürlich jetzt ein gewungenes Fressen. Genau. Die Büttenrede ist ja eigentlich immer dafür da, dass die Regierenden angegriffen werden. Wie haben Sie das denn gemacht als eigens Regierende? Haben Sie ganz oben angegriffen oder wie war das?
Ach, einen Angriff würde ich es jetzt nicht nennen, aber so eine gewisse Selbstkritik habe ich natürlich auch dort schon geübt und habe aber auch gesagt, dass als Biene Manja verteile ich nicht nur Honig und bestäube und betäube, sondern bin auch in der Lage durchaus meinen eigenen Berufsstand zu kritisieren und das war insgesamt eine tolle Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht die Karnevalistin, komme aus Frankfurt-Oder, ja, das hat also zumindest für mich keine Tradition, aber wenn ich sehe, wie viel die Karnevalsvereine unter dem Jahr proben, einstudieren, sich Gedanken machen, Kostüme nähen, wie viele Menschen daran beteiligt sind, dann rührt es mich schon sehr. Und deshalb haben die Kollegen aus Brandenburg an der Havel, der BKC, die haben schon seit vier Jahren angefragt, ob ich mal in die Bütt komme. Und ich habe das immer abgewiesen, weil es war komplett was Neues. So eine Bütt hält man auch nicht einfach so. Und dieses Jahr hatten sie mich dann soweit. Sicherlich auch unter Hinzunahme des ein oder anderen Kirschlikörs. Und dann bin ich in die Bütt gestiegen. Genau, das war genauso wie bei Ihnen am Turntable. Es war eine wirklich dolle, dolle Erfahrung, aber es reicht jetzt auch.
Also da ist keine weitere Zukunft zu erwarten, irgendwie als Büttenrednerin oder eben auch als DJ.
Nein, das war, bei beiden Veranstaltungen konnte ich vorher nicht schlafen, war ich sehr aufgeregt, mein Metier ist die Politik und ich bin gerne auch für jeden Spaß zu haben, aber das ist schon auch eine Menge Vorbereitungszeit, so wie der DJ sich vorbereiten muss und wie er genau die Stimmung auf der Tanzfläche lesen muss, so muss auch ein Büttenredner einfach sich viele Tage vorbereiten, muss sich genau überlegen, was er sagen will, in welcher Reimform er das sagen will, wie er es darbieten will. Das ist nicht etwas, was mir einfach in den Schoß fällt. Und das sind zwei Sachen, wo ich das große Glück hatte, das mal auszuprobieren und wo die Menschen im Übrigen auch zauberhaft zu mir waren, sowohl im Waschhaus damals als jetzt auch in Brandenburg an der Havel. Es gab keine Buhrufe, sondern es war wirklich sehr, sehr nett und sehr heiter. Aber es reicht dann auch, weil diese Art der Daueraufregung, die würde ich nicht verkraften.
Wobei Sie ja tatsächlich das Reden vor der Öffentlichkeit natürlich gewohnt sind und da sicherlich auch das ein oder andere als Reden schreiben müssen. Aber was wäre denn gewesen, wenn Sie jetzt nicht in die Politik gegangen wären? Was hätten Sie denn dann irgendwie für ein Berufsziel gehabt oder Wunsch? Hat man ja irgendwie so als kleines Kind irgendwie Prinzessin oder Putzfrau.
Weder das eine noch das andere. Ich wollte, als ich Kind war, unbedingt Eisverkäuferin werden. Das hatte auch einen ganz einfachen Hintergrund. Ich war nämlich in der irrigen Annahme, wenn ich Eisverkäuferin würde, dann könnte ich von morgens bis abends auch Eis essen. Und zwar mit allem, was dazugehört. Mit Schlagsahne und Schokosoße und Obst und mit allem und Schokostreuseln. Und es war ehrlich gesagt das reinste Paradies für mich. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das naiv ist. Und ich wollte sehr, sehr lange in der Tat Ärztin werden. Bevor ich mich entschieden habe, aber Politik zu studieren.
Ah, okay. Und warum ist es nicht die Medizin geworden?
Ich hatte schlicht und ergreifend Angst vor der Pathologie. Also in einer Pathologie zu stehen und ich habe großen Respekt und Hochachtung vor den Menschen, vor den Pathologinnen und Pathologen und es gehört natürlich auch dazu für die Ausbildung. Ich hatte davor wahnsinnigen Respekt und auch ein bisschen Angst und habe mir das einfach nicht zugetraut. Und heute sage ich immer spaßig, naja, aber dafür gucke ich alle Arztserien, die es gibt, Grey's Anatomy, Dr. House, In aller Freundschaft und das ist auch so ein bisschen Teilhabe und ich durfte und habe das große Vergnügen und die große Verantwortung auch in Cottbus die erste staatliche Universitätsmedizin aufzubauen. Und das ist in der Tat ein gigantisches, ein großes Projekt, was wir im Rahmen des Strukturwandels miteinander verabredet haben und auch miteinander verfolgen. Und wir sind im Plan, nächstes Jahr zum Wintersemester werden die ersten Studierenden der Medizin in Cottbus immatrikuliert. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, Teil so eines großen Projekts sein zu dürfen und dafür auch eben die Verantwortung zu tragen.
Die Gesundheitsministerin hat mir die Tage erzählt, dass sie auch nicht Medizin studiert hat, weil sie nämlich Angst vor Blut hat oder kein Blut sehen kann. Insofern, das passt aber. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass die Uni aufgebaut wird, die Medizin-Uni in Cottbus. Was von diesen drei Themen, Wissenschaft, Forschung und Kultur, ist denn Ihr Liebstes?
Das ist aber eine ganz hundsgemeine Frage, lieber Moderator. Die kann ich gar nicht beantworten, weil es nämlich da gar keine Priorität gibt. Das sind alles drei großartige Themen oder großartige Politikbereiche. Die Antwort wird jetzt Ihre Hörer nicht überraschen, so würde nämlich immer eine Politikerin reden. Aber ich sage Ihnen mal, was alle drei Politikbereiche miteinander verbindet. Alle drei Bereiche widmen sich den Zukunftsfragen, die Kulturpolitik genauso wie die Forschungspolitik, genauso wie die Wissenschaftspolitik. Und deshalb haben sie eine innere gemeinsame Logik und deshalb macht es so Spaß. Und es gibt auch viele Überschneidungen zwischen den drei Bereichen. Aber genauso wie es mir Spaß macht, innerhalb der Wissenschaft und der Forschung eine medizinische Universität auf die zu gründen und mit auf die Spur zu setzen, genauso ist es wichtig und macht es mich ehrlich gesagt auch verdammt stolz auf das Bundesland, dass wir in der Lage waren, innerhalb von 10 Monaten ein sehr praxisorientiertes Studium für Grundschullehrer auf den Weg zu bringen. Genauso macht es mich aber auch glücklich und auch stolz zu sagen, wir haben nicht nur dafür Sorge getragen, dass die Kultur innerhalb der Corona-Pandemie halbwegs rüber gerettet worden ist, sondern dass wir mit dem Theater- und Orchestervertrag, aber auch mit der Förderung der freien Szene insbesondere, dort in den letzten Jahren uns auch als verlässliche Partner gezeigt haben. Wir haben ganz andere Jahre in Brandenburg erlebt, wo sehr, sehr viel gesperrt wurde, sehr viel strukturell gesperrt wurde. Und ich habe immer gesagt, was einmal weg ist, das kriegen wir nicht so schnell wieder. Und gerade die Brandenburger Kulturlandschaft ist eine derartig vielfältige. Es sind ja nicht nur die Theater, es sind ja nicht nur die Galerien, es sind nicht nur die Museen, es sind nicht nur die Industriebauten, es ist nicht nur die Kultur der Sorben und Wenden, es ist nicht nur die Frage von Lebensart, also die Kultur brennt, es ist nicht nur die Frage von Orchestern und Konzerthäusern, sondern es ist eine Wahnsinn, oder Clubs, ja, jetzt habe ich es hoffentlich bald alles auch beieinander. Das ist wahnsinnig reichhaltig und vielfältig und sehr kleinteilig. Und das weiterhin zu unterstützen, dass uns da nichts wegbricht, das ist meine Aufgabe, der ich mich auch mit voller Kraft widme, genauso wie ich mich den anderen Politikbereichen widme. Und ja, deswegen könnte ich Ihnen gar nicht sagen, was mir das Liebste ist. Also ich lasse mich gerne, was ich gerne mache, ich lasse mich gerne von allen drei Bereichen noch amorisieren. Gehen Sie mal einmal in so eine Hochschule oder gehen Sie einmal in eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Lassen Sie sich erklären, woran man dort forscht, woran man oder was man lehrt. Und Sie werden begeistert sein, weil das ist nämlich so ein Ausblick in die Zukunft. Und dann gehen Sie einmal in ein Museum oder in eine Galerie oder in ein Konzert oder in ein Theaterstück, lassen Sie sich berühren. Nicht nur von den Texten, sondern von der Musik, von den Bildern, von dem Zusammenspiel, aber vielleicht auch schlicht und ergreifend von der Tatsache, dass sie in einem Raum mit komplett unterschiedlichen Menschen sitzen, mit denen sie sonst nie zusammenkommen würden, weil sie vielleicht Welten trennen ansonsten, vielleicht in der politischen Einstellung, vielleicht im beruflichen Hintergrund, im Geschlecht, im Alter, in der familiären oder überhaupt in der Lebenssituation. Und sie sitzen plötzlich in einem Konzert und es ist ein Gemeinschaftserlebnis, genauso wie die Theateraufführung dann ein Gemeinschaftserlebnis ist. Und das alles amorisiert mich sehr und jeden Tag aufs Neue. Und das jetzt auch schon im 6. Jahr als zuständige Ministerin.
Jetzt sind wir aber auch schon in medias res gegangen sozusagen. Denn ein paar Kilometer weiter beim großen Bruder oder der großen Schwester, wie man Berlin auch immer nennen will, von Potsdam, da wurden jetzt die Mittel vor allem für die Kultur eingekürzt, wurde ja immer wieder auf die Straße gegangen dafür. Wie es da jetzt wirklich weitergeht, weiß ich aktuell gar nicht. Hier in Potsdam bzw. Brandenburg ist die finanzielle Lage auch gerade etwas angespannt. Großer Knackpunkt ist tatsächlich der freie Parkeintritt in die Schlösser und Gärten. Und da heißt es dann immer wieder von einzelnen Parteien oder Fraktionen, lasst uns doch einfach einen Parkeintritt machen, dann haben wir und das Brandenburg-Museum auch dicht machen, dann haben wir 1,5 Millionen oder 1,1 Millionen Euro gespart. Jetzt hat Ihr Kulturstaatsminister, Attaché hätte ich jetzt fast gesagt. Staatssekretär. Kulturstaatssekretär hat jetzt gesagt, ja, könnt ihr ja machen, dann müsst ihr aber mit den Konsequenzen rechnen. Was halten Sie denn von einem Parkeintritt?
Also mein Staatssekretär hat einen Brief geschrieben und zwar ein Brief, wo er nicht erpresst hat. Das war jetzt auch im Raum stehend und das finde ich ungehörig, wenn man ihm das vorwirft, sondern er hat ganz klar gesagt, die gute Verbindung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Landesregierung besteht im Übrigen auch darin, dass man sich vertraglich verpflichtet und vereinbart hat, wie man mit seinen kulturellen Städten, sowohl die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, als natürlich auch mit seinen Theatern, Orchestern etc. pp. Umgehen will. Und er hat nur gesagt, wenn ihr bestehende Verträge auflöst, dann wird es diese und jene Konsequenz haben, denn das Geld kommt ja dann nicht zusätzlich, sondern das muss irgendwo anders hergeholt werden oder eingespart werden. Und das müsst ihr immer bei euren Entscheidungen bedenken. Wenn ihr also diese 800.000 Euro zurückzieht, die das Land ja schon vermindert hat, es gab ja mal 1 Million der Landeshauptstadt Potsdam, wir sind auf 800.000 zurückgegangen. Und wenn ihr diese 800.000 nicht mehr leisten wollt, dann müsst ihr damit rechnen, dass die Stiftung dann einen Parkeintritt umsetzt. Das war alles, was er sozusagen sehr sachlich argumentiert hat, gleichermaßen mit dem großen Wunsch, doch weiterhin verlässlich und vertraulich miteinander zu arbeiten. Und da hat er in der Sache absolut recht. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich gegen einen Parkeintritt bin. Und zwar nicht aus ideologischer Überzeugung, sondern diese Parks liegen in der Mitte unserer Stadt. Sie sind die Lebensadern, sie sind die grünen Lungen, sie sind die Orte, wo die Menschen sich auch treffen. Und ja, sie sind Weltkulturerbestätten, zweifelsohne. Und sie sind zu schützen, sie sind zu ertüchtigen. Nirgendwo anders finden wir solche intakten Habitate wie in unseren Parkanlagen. Und gleichermaßen sind sie seit ihrer Entstehungsgeschichte auch unentgeltlich zugänglich. Und das würde ich gerne auch für die Zukunft selbstverständlich retten. Mir sind dann aber auch die Hände gebunden, wenn die Landeshauptstadt Potsdam sagt, sie zieht sich hier aus der Finanzierung zurück. Insgesamt, wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit ihren Hörern ja auch so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, wünschte ich mir aber, dass wir, egal ob wir über Parkeintritt oder nicht Parkeintritt reden, miteinander die Arbeit, die dort geleistet wird, mehr schätzen. Ich war vor 2 Jahren zu einem Praktikum bei den Gärtnern im Park Babelsberg und es treibt einem schon die Tränen in die Augen, wenn man sieht, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Hingabe die Gärtnerinnen und Gärtner unsere Schlösser, nicht unsere Schlösser, sondern unsere Gärten in Stand und in Schuss halten. Und manchmal treibt es einem eben auch fast die Tränen in die Augen, wenn man sieht, wie damit umgegangen wird. Und davon konnte ich mir selber, das konnte ich mir selber zeigen lassen und ich habe es auch selber erlebt. Und dort respektvoll mit unserem kulturellen Erbe umzugehen und gleichermaßen auch mit den Menschen, die es schützen, das würde ich mir perspektivisch viel mehr wünschen, unabhängig des Parkeintritts oder nicht. Aber wenn Sie mich so fragen, ich bin nach wie vor für einen freien Parkeintritt unserer Anlagen, ja.
Was würde das denn verändern mit Potsdam, wenn da plötzlich die Gärten hätten jetzt so ein Drehkreuz oder wie man das auch immer dann handhaben will, dass man da irgendwie 2 Euro reinwirft oder so? Würde das wirklich einen großen Einfluss haben?
Naja, es gibt innerhalb der Stiftung gibt es dort Modelle, wie man den Parkeintritt umsetzen könnte. Die Stiftung sagt, er würde nur für den Park Sanssouci gelten, nicht für den Park Babelsberg. Es würde moderate Eintrittsgelder geben und man müsste dann gucken, wie man das quasi realisiert. Und diese Planungen sind dann abzuwarten, die werden sicherlich dann auch vorgestellt. Aber alleine die Vorstellung, das ist das Lebensgefühl, was wir jetzt alle miteinander in Potsdam teilen, dass wir nämlich diese Anlagen einfach begehen können, besuchen können, uns in ihnen aufhalten können, das würde ich gerne für die Zukunft eben auch für alle nachfolgenden Generationen aufrechterhalten. In dem Bewusstsein, dass es unser gemeinschaftliches Erbe ist, für das wir im Übrigen auch gemeinschaftlich Verantwortung tragen und nicht nur die Gärtner der Stiftung der Preußischen Schlösser und Gärten.
Jetzt sind Sie ja eine der wenigen Ministerinnen, vielleicht sogar die einzige, weiß ich jetzt gar nicht, die tatsächlich im selben Amt die 2. Legislaturperiode begeht. Was hat sich denn verändert? Weil es ist ja jetzt ein anderer politischer Partner an der Seite. CDU und Grüne regieren nicht mit, dafür ein komplett neuer Player im Game. Die BSW, das BSW, was immer auch jetzt damit passiert, nachdem sie eben nicht in den Bundestag eingezogen sind. Hat sich da irgendwie was an der Regierungsform verändert? Ist es besser? Ist es schlechter? Oder was ist besser? Was ist schlechter? Was gibt es da?
Also da mache ich aus meinem Herzen auch keine Mördergrube. Ich habe gerne in der alten Regierungskonstellation gearbeitet mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU, genauso wie mit den Kollegen auch der Grünen. Und nichtsdestotrotz, ich bin Demokratin und habe ein Wahlergebnis auch ernst zu nehmen und bin jetzt in einer Koalition mit dem Bündnis SW, von dem mich einiges fundamental trennt, vor allen Dingen in der Außenpolitik, das sage ich ganz deutlich. Und wenn Sie mich aber fragen, was sich verändert hat und ob sich da jetzt schon abzeichnet, große Unterschiede, kann ich nur sagen, wir sind noch nicht mal 3 Monate zusammen. Ja, also Sie haben ja vorhin gesagt, ich bin am 11. Dezember vereidigt worden. Heute haben wir den 7. März. Und ich bin gehöre vielleicht zu einer Generation oder vielleicht zu einem Typus Politiker, die nicht sofort scharf formulieren und sofort auf die Attacke gehen, sondern die versuchen, den Kompromiss zu finden. Und zwar auch in dieser Konstellation. Und ich habe jetzt für die ersten 3 Monate noch nicht den Eindruck, dass sich bestimmte Kollegen des Koalitionspartners mein Anliegen komplett verschließen würden. Das wäre dramatisch, sondern ich habe eher das gegenteilige die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass wir gut miteinander an der Sache arbeiten können. Uns trennen politisch in der Tat Welten, das sage ich sehr deutlich. Aber in der Sache kann ich nur sagen, bis jetzt habe ich mit allen drei Ministern des Koalitionspartners sehr gut arbeiten können. Und ich finde, das ist auch unser Job. Unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist es, dieses Land gut zu regieren und da vielleicht auch über das eine oder andere, vielleicht da auch seine eigenen Befindlichkeiten zurückzustecken und zu gucken, wie kommt man da zu einem Kompromiss. Und der Kompromiss, es hört sich immer fast so formelhaft an, wenn Politiker das sagen, aber ich meine, das aus tiefster Überzeugung ist das Wesen der Demokratie.
Jetzt ist ja morgen der Weltfrauentag. Ich habe tatsächlich jetzt, in dieser Woche, mit 4 Ministerinnen gesprochen. Von 9 Ministern, das ist, ordentlich, oder? Naja, ich meine, das ist mehr, als man erwarten kann als Frau, oder? Wie sieht das aus?
Also wir waren in der letzten Legislatur auch schon mehr Frauen als Männer, glaube ich, im Kabinett. Aber wenn Sie so fragen, gucken Sie sich mal das Parlament an. Das ist dramatisch. Also so fortschrittlich wir im Kabinett sind, was vor allen Dingen die Beteiligung auch von Frauen in Ministerämtern betrifft, so wenig sind die Frauen oder so stark unterrepräsentiert sind die Frauen im Brandenburgischen Landtag. Und das ist eine dramatische Entwicklung, die ich nicht gutheißen kann, wenn nur noch, ich glaube, die letzte Zeit, die ich gesehen habe, waren 28% oder 29% weibliche Vertretung. Müsste ich allerdings nochmal nachgucken, nageln Sie mich bitte darauf nicht fest. Aber das ist ein Rückschritt. Da hat der Anteil der weiblichen Abgeordneten massiv abgenommen und das ist keine gute Entwicklung.
Aber was machen Sie? Feiern Sie den Frauentag irgendwie? Jetzt gibt es ja hier in Potsdam das neue Haus der Frauen, was eröffnet wird. Gibt es da irgendwie, wo Sie sagen, so, ich zeige Flagge und ich bin dabei?
Ja, also ich bin heute Nachmittag in jedem Falle bei der Eröffnung des Frauenhauses dabei, in der Potsdamer Mitte, also wirklich in der Mitte, im Herzen unserer Stadt. Ich freue mich darauf auch sehr, und zwar nicht nur, weil irgendetwas eröffnet wird, sondern weil ich die Vorgeschichte kenne, wie lange die Frauen darum gekämpft haben, auch diese Räumlichkeiten zu bekommen, wie viele Netzwerke sie geknüpft haben, wie kreativ sie waren und dass es jetzt einfach Erfolg zeitigt, ist ein schönes Gefühl und selbstverständlich werde ich da heute mit einem großen, großen Brot und Salz für eine Eröffnung eines Bürogebäudes auch hingehen, als alte Tradition. Und ansonsten, glaube ich, kann man den Frauentag dahingehend gestalten, dass man Solidarität mit und für Frauen nicht nur in politischen Sonntagsreden anklingen lässt, sondern dass man es auch selber lebt und dass man es auch selber vorlebt. Und ich habe sehr daran partizipiert, dass Frauen mich gefördert haben und ich versuche das jetzt in der Funktion als Ministerin auch zu tun, Frauen zu fördern mit ihren ganz eigenen beruflichen Verläufen, mit ihren ganz eigenen Geschichten, aber sie mit an die Hand zu nehmen, ihnen auch meine Netzwerke zu Verfügung zu stellen, meine Kontakte und meine Erfahrungswerte, das ist ganz wichtig. Madeleine Albright hat mal gesagt, sinngemäß, es gibt einen ganz besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen. Und ich finde, Madeleine Albright war eine verdammt kluge Frau.
Aber worin unterscheidet sich denn eigentlich das Netzwerk von Frauen oder die Art von Frauen, wie sie ihren Weg gehen?
Es gibt schon unterschiedliche Kommunikationen, damit fängt es ja an. Es gibt unterschiedliche Präferenzen, es gibt unterschiedliche Arten des Verhandelns über Politik. Das kann man schon auch feststellen. Und Frauen sind nach wie vor eher zurückhaltender, auch in der Formulierung, wo sie hinwollen, Ja zu sagen, wenn es darum geht, auch etwas zu verteilen oder Verantwortung zu übernehmen. Und ihnen den Mut zu machen, einfach den Mut zu machen, du kannst es, du schaffst es, du musst dich nur mal trauen. Kaltes Wasser ist nur in der ersten Schrecksekunde kalt, dann wird es aber auch irgendwann lauschig warm und du fühlst dich wohl da drin und versuch es einfach. Mehr als scheitern kannst du nicht und auch das Scheitern ist kein Weltuntergang. Auch daraus lernt man und kann für sich andere Perspektiven wiederum ableiten. Und ich finde es sehr schön zu sehen, dass viele Frauen das in der Tat bewahrheitet oder nicht nur bewahrheitet haben, sondern das für sich auch als eine Strategie empfunden haben und mittlerweile auch in Positionen sind, wo sie sich behauptet haben und das ganz großartig machen.
Also wir haben gelernt, Manja Schüle geht Eisbaden.
Nein, das ist übrigens genau das, was ich nicht mehr. Kaltes Wasser ist in der Tat, puh. Aber klar, ich musste in meinem Leben ja auch öfter mal ins kalte Wasser springen.
Bevor wir das ganze Ding jetzt beenden. Potsdam ist ja auch eine Lebestadt, oh ja, aber eben auch eine Studentenstadt. Und die Mieten sind ja derzeit in Potsdam so horrende hoch, dass viele Studenten klagen, ich kann mir gar keine Wohnung mehr leisten. Wie wird es mit dem studentischen Wohnen hier in Potsdam, in der Landeshauptstadt, weitergehen?
Da haben Sie völlig recht, ein großes Thema unter der Studierendenschaft und nicht nur unter der Studierendenschaft, sondern egal mit wem Sie sprechen in dieser Stadt, wenn man mit offenen Augen durch diese Stadt geht, realisiert man, dass das Wohnen eines der Top-Themen ist und dass wir da zwingend Abhilfe brauchen, dass wir neues Wohnen brauchen, dass wir auch Wohnen brauchen, was man bezahlen kann. Und als ich 1996 zum Studium nach Potsdam gekommen bin, da war der studentische Wohnmarkt schon enorm angespannt, aber nicht zu vergleichen mit der heutigen Situation. Und deshalb bin ich froh, dass wir noch in diesem Jahr ein Studentenwohnheim eröffnen werden mit 423 Plätzen, und zwar am Standort Golm. Und wir haben zwei weitere Projekte, die wir im nächsten, / übernächsten Jahr eröffnen werden. Das ist einmal das studentische Wohnen mitten in der Landeshauptstadt, also mitten im Herzen, nämlich neben der Stadt- und Landesbibliothek, wird es ein neues studentisches Wohnheim geben und es wird ein Gemeinschaftsprojekt mit der Pro Potsdam geben in den Roten Kasernen. Also auch da werden nochmal 100, 150 Wohnheimplätze dazukommen, sodass wir zumindest für dieses Jahr zumindest 423 neue Wohnheimplätze in Aussicht stellen können. Und das nimmt schon mal eine Menge Druck vom Markt auch wieder weg. Denn die Studenten müssen nicht nur exzellente Lehrbedingungen an ihren Hochschulen vorfinden, sondern die brauchen schlicht und ergreifend selbstverständlich auch einen Wohnraum.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank.
Ich hatte bei der Musik nur überlegt, dass ich alles außer Schlager höre, außer wenn es um Roland Kaiser geht. Bei der Sozialdemokrat.
Ich habe noch überlegt, kennst du dieses Ding, wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70ern.
Kenne ich, ja.
Wollte ich noch fragen, wenn du ein Möbelstück wärst, was wärst du dann?
Der Kronleuchter.
Bling, bling.